Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Eine kleine Gruppe von Menschen macht sich auf den Weg zum Archäologischen Zentrum in Berlin. Es ist der 14. Mai 2024. Ein alter Mann aus Mahoma in der tansanischen Region Kilimanjaro führt die Delegation an. Er hat lange auf diesen Tag gewartet.
My name is Zablon Kiwelo, the grandson of Sindhato Kiutesha, who was hanged in Tanzania 120 years back.
Mein Name ist Zablon Kiwelo, der Enkel von Sindhato Kiutesha, der vor 120 Jahren in Tansania gehängt wurde.
I've come to Belgium to see the skull of my grandfather.
Ich bin nach Berlin gekommen, um den Schädel meines Großvaters zu sehen.
Der Kopf des Sindhato Kiutesha Kiwelo. Geraubte Schädel auf dem Weg zurück. Von Martina Keller. Zablon Kiwelo ist Mitte 70. Ein schlanker Mann mit Aktentasche und in schwarzem Jackett. Er ist nicht allein gekommen. Auch ein Neffe und eine Nichte sind dabei. Sie sind Urenkel von Kiutesha Kiwelo. Dessen Schicksal hat die Familie geprägt.
Since I was born, I was a kid, we knew that our grandpa was taken, the head was taken to Germany.
Seit ich geboren bin und Kind war, wusste ich, dass der Kopf unseres Urgroßvaters nach Deutschland gebracht wurde.
Everybody knows about it, so.
Jeder in unserer Familie weiß das.
All know that,
Ndesamburo Philemon Kiwelo hat ein Foto dabei. Wohl das einzige, das von seinem Urgroßvater existiert. Es zeigt einen ernst blickenden Mann mit Ohrschmuck und Halsreif in einem gestreiften Umhang. Der deutsche Fotograf Hans Meyer hat ihn an der Seite von Mangi Meli abgelichtet, dem charismatischen Anführer des Widerstands gegen die deutschen Kolonialherren.
My grandfather Sindhato was the man behind the chief. He was a spokesman to the chief.
Mein Großvater Sindhato war der Mann hinter dem Chief. Er war sein Berater.
So when the chief was hanged, my grandfather was hanged on the same day with the chief.
Als der Anführer gehängt wurde, hängten sie am selben Tag auch meinen Großvater.
Am 2. März 1900 haben die Deutschen Mangi Meli und 18 weitere Führungspersönlichkeiten der Jaga, Meru und Arusha hingerichtet. Melis Schädel und die weitere Anführer gestohlen. Der Baum, an dem sie gehängt wurden, steht noch heute. Als der Großvater von Zablon starb, war sein Sohn erst 2 Jahre alt.
He didn't have anybody to look because his mother got married to another person and in a short time she died.
Er hatte niemanden, der sich um ihn kümmerte. Seine Mutter hatte neu geheiratet, ist aber früh gestorben.
So my father was a street worker.
So wurde er ein Straßenkind.
Yeah, asking for living. My father had a hard time because nobody could look about my father.
Mein Vater hatte eine schwere Zeit, weil niemand für ihn gesorgt hat.
So he was standing on the roads, streets, asking for somebody to help him.
Er stand auf der Straße und bettelte um Hilfe.
I am the one who is looking for the return of the descendant of my grandfather.
Ich bin derjenige, der die Gebeine meines Großvaters zurückbringen soll.
Because all my family is unhappy, very big pain because of what the German did on those days.
Weil meine Familie sehr unglücklich ist über das, was die Deutschen in jenen Tagen getan haben.
We didn't have any burial funeral in our country.
Wir hatten kein Begräbnis in unserem Land.
So when I remember it,
wenn ich daran denke,
it is really pain me.
Schmerzt mich das sehr.
Grausam war nicht nur das Massaker. Es war die Zeit, als Ärzte wie Rudolf Virchow und Felix von Luschern nach Knochen verlangten und die Kolonialherren lieferten. Der Kopf von Sindhato Kiutesha Kiwelo wurde nach Europa verschifft, wo er irgendwann in einer Kiste verstaubte und Teil einer Sammlung wurde, die sich seit 2011 im Besitz der Stiftung Preußischer Kulturbesitz befindet. Mehr als 1000 Schädel, die aus der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika geraubt wurden. Der deutsche Staat will sie zurückgeben. Leicht ist das nicht. Doch 2023 gelang ein Durchbruch. 3 Schädeln konnten Nachfahren zugeordnet werden. Die Kiwelos zählen dazu. Für wie viele der geraubten Gebeine kann das noch gelingen?
Insgesamt haben wir einen Bestand von ca. 1300 Schädeln aus ehemals Deutsch-Ostafrika und hatten zu Anfang nur ganz oberflächliche und lose Informationen zur Herkunft.
Bernhard Heb ist Kustos am Museum für Ur- und Frühgeschichte in Berlin.
Wir wussten nur, dass diese menschlichen Überreste zur deutschen Kolonialzeit gesammelt wurden, waren uns aber am Anfang nicht ganz klar darüber, welchen heutigen Staaten die zuzuordnen sind.
Heb hat die Aufarbeitung der Sammlung geleitet, gemeinsam mit Wissenschaftlern aus Ruanda. Die Anfänge waren mühsam. Jahrzehntelang waren die Schädel in irgendwelchen Kellern deutscher Museen gelagert, vergessen von den Institutionen. Wichtige Informationen sind verloren gegangen.
Sie haben in der Regel kein Inventarbuch. Sie haben auch keine Beschreibung zum jeweiligen Schädel, so bleibt viel einfach auch dem Zufall überlassen.
In Ermangelung anderer Quellen werteten die Fachleute Tagebücher, Briefwechsel und Expeditionsberichte aus. Teils waren ethnische Zuordnungen auf den Schädeln selbst vermerkt, als handelte es sich dabei um Sachen.
Und dann sind es manchmal tatsächlich ganz profane Packlisten, wo draufsteht, dass der und der Schädel mit der und der Kiste an dem und dem Zeitpunkt nach Deutschland gekommen ist. Und dann können wir wieder rekonstruieren, von wo kam der, wer war da involviert.
Provenienzforschung ist eine Art Detektivarbeit. Die Quellen lagen nicht gebündelt in einem Archiv vor, sondern waren über die Welt verstreut.
Wir waren in Warschau im Archiv, in New York im Archiv, in Rom im Archiv, in Köln. Und das ist eben das Problem, dass man aus ganz, ganz vielen Fetzen versucht, wieder ein Stück Geschichte zusammenzusetzen.
Das Ergebnis der Puzzlearbeit ist ein knapp 500-seitiges Kompendium. Es bietet erschreckende Einsichten in das Gedankengut der Kolonialherren. Deutsche Offiziere, Wissenschaftler, Missionare scheinen gesammelt zu haben, was sie kriegen konnten. Von Schädeln kann man überhaupt niemals genug haben, schreibt von Luschan, dessen Netzwerk den überwiegenden Teil der 1300 Schädel beschaffte. Insgesamt lagern in Deutschland mindestens 17.000 Gebeine kolonialen Ursprungs.
Dieses Verbringen und Sammeln in Anführungszeichen von Menschen, war endemisch im Kaiserreich. Man wollte eben nachweisen, Evolutionslehre, Evolutionsgeschichte, dass Menschen aus der Südsee oder aus Lateinamerika oder dann vor allem aus Afrika so der Missing Link waren zwischen Tieren und Menschen oder untergeordnete Rassen in Anführungszeichen. Und deshalb war der Bedarf an Human Remains extrem hoch.
Jürgen Zimmerer ist Professor für afrikanische Geschichte an der Universität Hamburg.
Das ist eine Vorstellung, die den europäischen Kolonialismus seit dem 15. Jahrhundert eigentlich begleitet, dass es eben Menschen gibt, die höherwertig sind. Das ist am Anfang religiös konnotiert, das sind die Christen, die Heiden, das ist die Mission, dann sind es die Zivilisierten und die Wilden. Und das wird im 19. Jahrhundert dann im Zuge des Siegeszugs der Naturwissenschaften biologisch oder biologistisch aufgeladen.
Die afrikanischen Schädel sollten vermessen werden, um zum Beispiel aus ihrem Volumen auf Intelligenz zu schließen. Heute gilt auch abseits solcher abstrusen Fragen ein Forschungsmoratorium für menschliche Überreste aus Unrechtskontexten. Ausdrücklich davon ausgenommen ist die Provenienzforschung, weil sie Voraussetzungen für die Rückgabe schafft. Was Hebs Team rekonstruieren konnte, die meisten Schädel stammen aus dem heutigen Ruanda, wenige aus Kenia, rund 250 aus Tansania. Dort nun aber einzelne Nachfahren zu finden, ist extrem schwierig, weil personenbezogene Angaben meist fehlen.
In der Regel handelt es sich bei den menschlichen Überresten, die wir hier haben am Museum, um menschliche Überreste von geplünderten Gräberfeldern. Man ist dahin, wo man die meisten menschlichen Überreste vermutet hat. Und es waren Gräberfelder, teilweise sicherlich noch aktive Gräberfelder. Und man hat sie ohne Zustimmung, vielleicht im Wissen der Einheimischen, aber ohne deren Zustimmung durchaus geplündert. Das ist der mit Abstand größte Kontext.
Neben Gräberfeldern wurden auch Kampfplätze ausgebeutet. Oder man handelte von einheimischen Herrschern die Schädeltrophäen erschlagener Feinde. Solche anonymen Gebeine bieten keinen Ansatzpunkt für die weitere Recherche. Anders ist das bei den von den Deutschen hingerichteten Kämpfern. Mangi Meli etwa, Spross einer reichen Karawanenhändlerfamilie, war der Herrscher der fruchtbaren Region Kilimandscharo. Ein Enkel Melis stellte 2018 die erste offizielle Anfrage an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und gab eine DNA-Probe ab. Angehörige weiterer Hingerichteter folgten. Die Suche in Berlin begann.
Zunächst mal ging es ja nur um Männer. Das heißt, alle Schädel, die wir aufgrund der Beschriftung oder anthropologischer Erhebung als weiblich einstufen können, sind schon mal rausgefallen. Das heißt, wir haben nur nach Männern gesucht und zwar auch nur nach Männern eines gewissen Alters. Weil Mangi Meli, dessen Alter sehr genau bekannt ist, fallen zum Beispiel schon alle Schädel von Männern um die 70 Jahre aus dem Raster raus. Die haben wir auch ausgesondert.
Ein weiteres wichtiges Kriterium im Ausschlussverfahren war das Datum, wann ein Schädel nach Deutschland in die Sammlung gekommen ist.
Wenn der zum Beispiel deutlich vor der Hinrichtung Mangi Melis nach Deutschland gekommen ist, kann es sich nicht um Mangi Meli gehandelt haben. Das heißt, wir haben kombiniert Daten gesammelt, ausgewertet und haben dann durch Ausschlussverfahren gewisse menschliche Überreste ausgewiesen, die überhaupt gar nicht in Frage kommen. Und eben 8, 9 Stück, die relativ wahrscheinlich bis möglicherweise in Frage kommen. Also Männer in einem gewissen Alter, erst ab einem gewissen Zeitpunkt. Und die haben wir untersucht.
Ursprünglich waren das 6 Schädel, wo Proben entnommen werden sollten und dann eben Untersuchungen durchgeführt werden sollten. Und zunächst eine Vergleichsprobe.
Janine Masanek ist Wissenschaftlerin der Abteilung Historische Anthropologie und Humanökologie an der Universität Göttingen. Das dortige Labor ist auf die Analyse historischer DNA spezialisiert.
Und im Laufe der Zeit wurden die Proben immer weiter ausgedehnt, sodass ein paar mehr Schädel untersucht wurden und weitere Vergleichsproben dann immer hier eingetroffen sind aus Tansania, mit denen ich dann eben die DNA-Untersuchung durchgeführt habe.
Sablon Kiwelo gab die Speichelprobe wenige Monate nach Mangi Melis Enkel ab. Wie die Analyse der Schädel im Labor abläuft, ist heikel.
Das ist ein sogenannter invasiver Prozess. Wir müssen eine Zahnwurzel entnehmen und wenn ein Schädel keine Zähne aufweist, dann eignet sich das sogenannte Felsenbein. Das liegt so ein bisschen im Schädelinneren und ist sehr robust und deswegen ist die DNA-Erhaltung dort sehr gut.
Bislang geht es nicht anders. Die Schädel müssen verletzt werden, um Material aus ihnen zu gewinnen. Das Team von Masanek prüft aber auch ein nicht-invasives Verfahren, damit die Gebeine in Zukunft vielleicht unversehrt bleiben. Doch noch liefert die DNA-Analyse von sogenanntem Weichgewebe, etwa aus dem knöchernen Ohr, keine guten Ergebnisse.
Wenn ich mit meinen nackten Händen irgendwo hinfasse, hinterlasse ich meine DNA. Und so ist das natürlich auch bei Gebeinen, die in Sammlungen sind. Die wurden jahrzehntelang natürlich auch ohne Handschuhe berührt und dergleichen. Das heißt, wir haben viel exogene DNA, die einfach diesen Untersuchungsprozess stört, weil ich als Analyst im Labor kann keine Unterscheidung treffen, ob das DNA ist, die vor 50 Jahren von jemandem auf die Knochen aufgebracht wurde, der die Gebeine vielleicht einfach in der Kiste umgepackt hat. Und das ist halt das Hauptproblem, diese Umwelt-DNA.
Noch etwas ist wichtig für eine eindeutige Analyse, die über das Y-Chromosom läuft. Es muss eine ununterbrochene männliche Nachkommenlinie vorliegen. Bei der Familie Kiwelo ist das gegeben. Janine Masanek führt in den Präparationssaal. Hier findet alles statt, was staubt und Krach macht.
Wir haben Sägen, womit wir dann Zahnwurzeln zum Beispiel von den Kronen abtrennen oder halt ein Stückchen des Felsenbeins absägen. Und da würde man halt zunächst ein kleines Stückchen heraussägen, das Ganze dann von der möglicherweise dran anhaftenden Außen-DNA befreien, indem man eine Dekontamination macht. Mit Bleiche nehmen wir dafür. Und wenn der Knochen oder der Zahn dann getrocknet ist, dann wird er zu einem feinen Pulver vermahlen. Dazu haben wir eine geologische Gesteinsmühle. Und von diesem feinen Pulver wird ein kleiner Teil abgewogen mit einer Feinwaage und in ein Gefäß überführt. Und in diesem Gefäß findet dann die weitere Prozessierung des dann Knochen- oder Zahnmaterials oder Zahnmehls statt.
Die nächste Station ist das Labor für die DNA-Extraktion. Das braucht Zeit, 2 Tage etwa.
Über einen chemischen Prozess wird wirklich der Knochen oder der Zahn aufgelöst, damit die Zellen freigesetzt werden können. Und dann findet die eigentliche DNA-Extraktion statt. Die DNA liegt jetzt in einer Lösung quasi frei vor. Das ist ja ein langes Molekül. Und das wird einfach an eine Trägersubstanz temporär gebunden und von den gesamten restlichen Zellbestandteilen, die man vorher noch hatte, wird das abgetrennt und kann dann hinterher zum Beispiel in Wasser gelöst werden. Und das bezeichnen wir dann als DNA-Extrakt. Und mit diesem DNA-Extrakt finden dann alle weiteren Untersuchungen statt.
Die letzte Station. Das Labor mit dem Genetic Analyzer, der 26 Merkmale der untersuchten DNA über eine Fluoreszenzanalyse sichtbar macht. Das Gerät ist gerade bei der Arbeit.
Das sind so typische Geräusche unseres Genetic Analyzers, weswegen wir ihn auch liebevoll R2-D2 genannt haben, nach Star Wars, weil er zum einen eine ähnliche Farbe hat und halt auch immer so viele so Piepsgeräusche macht. Und deswegen, ja, unser R2-D2.
Der Genetic Analyzer übersetzt die vervielfältigte DNA aus den Proben in Zahlen oder Buchstaben, die dann für Vergleiche benutzt werden können.
Projektdaten mal was finden. Hier haben wir einen der 3 Schädel, die tatsächlich als Vorfahre identifiziert werden konnten.
Auf dem Computerbildschirm sind Ausschläge in unterschiedlicher Länge und Farbe zu sehen. Blau, grün, rot, violett. Dieses sogenannte Ferrogramm wird in Zahlen übersetzt, die wiederum in eine Tabelle eingetragen werden. Je mehr Übereinstimmungen mit einer anderen DNA-Probe, umso sicherer ist die Verwandtschaft nachgewiesen.
Das hier ist das Y-Profil des Schädels, der 100%ig einem Nachfahren zugeordnet werden konnte, weil letztendlich nach Abschluss der Analysen eben 26 der 26 Systeme wirklich übereingestimmt haben.
Es ist der Schädel von Sindato Kiotesha Kiwelo. Enkel und Urenkel erfuhren im September 2023 von dem Durchbruch, auf den sie so lange hatten warten müssen.
The DNA test has proved that our grandpa is there. So now people, the pain is really.
Der DNA-Test hat bewiesen, dass unser Ahne dort ist. Jetzt wissen die Leute, der Schmerz ist real.
You know, before we might say, maybe he was not taken. So now we know he's there somewhere in a museum in Germany.
Vorher haben sie vielleicht gesagt, er ist nicht da. Jetzt wissen wir, er ist irgendwo in einem Museum in Deutschland.
So. The pain is really stronger than before.
Der Schmerz ist noch schlimmer als zuvor.
Auch für Janine Masanek war dieser Moment und das Projekt insgesamt ein einschneidendes Erlebnis.
Das war auch so der Anfang, wie ich überhaupt mal mit der kolonialen Vergangenheit von Deutschland auch konfrontiert worden bin, weil es ist ja leider tatsächlich so, es wird nirgendwo gelehrt. Das heißt, man hat damit keine Berührungspunkte, man hat gehört, dass es stattgefunden hat, aber das ganze Ausmaß, was eigentlich passiert ist, was Deutschland anderen Ländern angetan hat, wenn man sich damit dann halt das erste Mal so richtig beschäftigt, ja, es trifft einen schon enorm, was da an Unrecht angerichtet wurde. Und dann so einen Treffer erzielen zu können, zu sagen, ich kann jetzt hier dabei helfen, wenigstens einer Familie oder wenigstens 2 Familien ihre Ahnen wiederzugeben, das war schon, hört man vielleicht auch, ein emotionaler Moment. Ja.
Masanek würde ihre Arbeit gern weiterführen. Doch ab September 2024 soll ihr Labor geschlossen werden. Eine Sparmaßnahme der Universität.
Das ist das Bittere an der Sache, dass es bis zum jetzigen Zeitpunkt keine gute Alternative gibt, wo man dann diese suchenden Menschen hinverweisen kann. Wenn eben Nachfahren wieder aufgetan werden, die ihre DNA verglichen haben wollen, dass man denen nicht sagen kann, wendet euch dahin und euch kann da geholfen werden. Man kann nur hoffen, dass es wieder eine Alternative geben wird, die das auch mit gleicher Expertise durchführen kann. Aber ja, eine Garantie weiß ich nicht, ob man die dafür geben könnte.
Fachleute verschiedener Disziplinen haben einen Beitrag geleistet, um die Schädel ihren Familien zuzuordnen. Ohne das Engagement der Zivilgesellschaft wäre der Erfolg aber nicht möglich gewesen.
Diese Identifizierungen fanden tatsächlich alle statt im Rahmen dieses Projekts durch diese DNA-Analysen, die wir auf Anfrage der Nachfahren entnommen haben und dann der SPK, der Stiftung Preußische Kulturbesitz, hier in Berlin übergeben haben.
Das Projekt ist die Ausstellung Marijesho. Sie war in 6 Dörfern der Region Kilimanjaro zu sehen. Jetzt wird sie auch in Berlin gezeigt.
Der Titel Marijesho, der bedeutet so etwas wie Restitution oder Rückkehr oder Rückgabe auch in Kiswahili.
Konradin Kunze von der Theaterkompanie Flynn Works hat die Ausstellung konzipiert, zusammen mit der NGO Berlin Postkolonial und Old Moshi Cultural Tourism Enterprise. Sie wollen den Nachfahren der geraubten Gebeine eine Stimme geben und das Wissen um den Verbleib der Schädel in die Gemeinschaften tragen.
Wir wollten mit Marijesho genau die Lücke schließen zwischen einerseits den Nachfahren, die suchen nach ihren Vorfahren, und zwar seit Jahrzehnten, aber meistens gar nicht aus Tansania rauskommen. Und auf der anderen Seite gibt es die Institutionen hier, die auch lange vergessen oder verdrängt haben, was sie in ihren Kellern haben. Und die ja auch erst durch Druck angefangen haben, Provenienzforschung zu betreiben und sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen.
Die wissenschaftliche Forschung ist das eine. Sie in den Herkunftsgesellschaften bekannt zu machen, etwas anderes. Erst der Austausch vor Ort am Kilimanjaro schuf die Voraussetzung, dass zumindest zu 3 verschleppten Schädeln Nachfahren gefunden wurden. Womöglich werden sich weitere Familien auf die Suche machen und Speichelproben abgeben. Für die weit überwiegende Zahl der völlig anonymen Gebeine müssen aber andere Lösungen gefunden werden. Wäre eine Datenbank denkbar, für die das Erbgut aller geraubten Schädel analysiert wird?
Rein theoretisch, methodisch wäre das natürlich denkbar. Nur ist die Frage, ob das wirklich zielführend ist.
Bernhard Heb, der Kustos am Museum für Ur- und Frühgeschichte.
Weil man würde dann einen großen Haufen an Daten anhäufen, auf den Verdacht und die Möglichkeit hin, dass vielleicht irgendwann mal tatsächlich zufälligerweise eben eine Familie eine Speichelprobe abgibt.
Die Speichelproben der Nachfahren lassen sich relativ einfach analysieren. Das kann jedes Landeskriminalamt.
Bei den Schädeln muss ich jedes Mal invasiv entweder einen Zahn abschneiden oder in den Schädel bohren, um das Felsenbein rauszuholen. Und diese invasiven Methoden machen wir nur auch bei archäologischen Resten, wenn es wirklich sein muss.
Für Jürgen Zimmerer, den Afrika-Experten der Universität Hamburg, spricht noch ein anderes Argument gegen die Datenbank.
Man müsste ja die ganze Welt dann vermessen. Weil die Annahme, dass die Verwandten von der Person nur in Namibia sind oder Tansania oder egal wo, genau, das ist das Problem. In dem Fall ist es ja anders, dass man wusste, der ist aus Tansania. Es gab die Vermutung, eine Familie, die suchte. Und um das zu überprüfen, hat man dann das getestet. Aber pauschal ist es schwierig, ne?
Viele Jahre hat auf Sablon Kewelo die Aufgabe gelastet, den geraubten Schädel zu finden und der Familie zurückzubringen. Nun ist er also hier, im Archäologischen Zentrum Berlin, um seinen Babu zu sehen. Ein Besprechungsraum im 1. Stock mit hohen Fenstern ist feierlich geschmückt. Der Kopf von Sindato Kyotesha Kewelo ruht auf einem Sockel, der mit einem elfenbeinfarbenen Stoff überzogen ist. Auf dem Tisch eine gelb-orangene Orchidee. So erfährt es das Publikum später. Der Moment der Begegnung gehört allein der Familie. Danach äußert sich der Älteste.
Leo nina furaha kidogo, ingawa huzuni ipo, kwa kuona jinsi fuvu la babu yangu limetunzwa katika njia nzuri.
Es ist eine Freude, obwohl es sehr traurig war, dass wir die Möglichkeit hatten, den Kopf unseres Großvaters zu sehen. Damit hatten wir nicht gerechnet. Ich danke der Organisation, die den Kopf so aufbewahrt hat, dass man ihn heute nach über 100 Jahren noch sehen kann. Aber als wir Tansania verlassen haben, dachte die ganze Familie, wir kommen mit dem Kopf unseres Großvaters zurück. Ich bitte die Deutschen, den Kopf zurückzubringen und sich auch bei unserer Familie persönlich zu entschuldigen.
Ob die Wünsche von Sablon Kiwelo in Erfüllung gehen, hängt nicht mehr von der Wissenschaft ab. Die deutsche Regierung ist zur Rückgabe bereit. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz fertigt bereits eine Holzkiste für den Rücktransport des Kopfs von Sindato Kyotesha Kiwelo. Der Schädel des charismatischen Jaga-Fürsten Mangi Meli wird weiter gesucht.
Der Kopf des Sindato Kyotesha Kiwelo. Geraubte Schädel auf dem Weg zurück. Von Martina Keller. Es sprachen Christine König, Martin Engler und Joachim Schönfeld. Ton Johann Günther. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2024.
Sag mal, Jörg, hast du eigentlich eine Lieblingsfolge der Rest ist Geschichte?
Ja, am besten würde ich jetzt eine auswählen, die du gemacht hast. Ich bin Jörg Biesler.
Und ich bin Antran.
Und zusammen hosten wir
den Deutschlandfunk Geschichtspodcast.
Der Rest
ist Geschichte.
Der Podcast, in dem wir Fragen von heute mit Hilfe der Geschichte beantworten.
Es ist auch immer wichtig zu erzählen, was hat es mit uns zu tun?
Wir führen lange Gespräche mit Expertinnen und Experten, die sich echt auskennen und gleichzeitig gut davon erzählen können.
Und im besten Fall ist es das und nicht Faktenaufzählerei, sondern wirklich Geschichte erzählen in Geschichten.
Der Rest ist Geschichte. Jeden Donnerstag eine neue Folge in der DLF-Audiothek-App und in der ARD-Audiothek.
Wir freuen uns, wenn ihr zuhört.